51%.
Der Abstimmungspodcast.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zurück bei 51%, einem Abstimmungspodcast. Mit der nächsten Abstimmung im September stehen eben auch schon wieder die nächsten Podcasts an und heute reden wir über die Ehe für alle. Mein Name ist Michael Honecker und ich habe eine grossartige Runde bei mir, wie ich finde. Es ist das auf der einen Seite, wo für die Ehe für alle redet, der Daniel Stolz. Er ist Ex-FDP-Nationalrat aus dem Kanton Basel-Stadt. Herr Stolz, schön sind Sie bei uns.
Besten Dank für die Einladung.
Sehr gern. Und vielleicht gerade, damit die Hörerinnen und Hörer Sie gerade schnell kennenlernen, eine ganz kleine private Frage. Wann sind denn Sie das letzte Mal an einer Hochzeit eingeladen gewesen?
An einer richtigen Hochzeit, das ist schon länger her, wegen Corona. Allerdings haben wir bei unserem Relaunch vor 3 Wochen eigentlich eine nicht offizielle Hochzeit veranstaltet in Bern, wo ganz viele Bärle, Lesben und Schwule, angestanden sind, sich nachher auch segnen lassen haben und eigentlich damit ein Bekenntnis abgegeben haben, dass sie sehr gerne würden heiraten, wenn dann die Schweizer Bevölkerung ja sagt.
Also ein bisschen speziellen und durchaus politischen Anlass. Auf der anderen Seite, wo fürs Komitee gegen die Ehe für alle redet, ist das der Michael Ruppen. Herr Ruppen, Sie sind Pastor im Aargau. Ich gehe davon aus, dass Sie relativ regelmäßig an Hochzeiten sind. Ist das richtig?
Das ist so. Und weniger als Teilnehmer, wobei das kommt auch vor, sondern eher als der dann die Trauungszeremonie durchführt. Und ich glaube, die letzte, also Corona-Hochzeit habe ich jetzt nicht gemacht. Dort war so eine Pause gewesen, aber ich glaube, die letzte war, wo ein paar Nachbarn auf mich zugekommen sind und haben gesagt, hey, du bist doch Pastor, oder? Ich so, ja, wir hätten gerne heiraten, kannst du uns trauen? Und dann haben gesagt, wir können es gerne anschauen. Und dann habe ich sie in der Wohnung, also so in einer Nachbarswohnung, haben wir dann die Trauung durchgeführt, ganz unkompliziert. Und das ist, glaube ich, mein letzter Hochzeitsbesuch. Ein
bisschen familiärer Umrahmen haben. Damit wir hier alle vom gleichen Stand sind vor der Debatte, würde ich jetzt kurz ins Thema einführen und danach kurz eben gerade los. Am 1. April 2001 ist in Holland das erste gleichgeschlechtliche Paar getraut worden. Und von dort aus hat die Ehe für alle ihren globalen Siegeszug angetreten und hat sich mittlerweile in 28 Ländern etabliert. Und jetzt im Jahr 2021 sind auch wir in der Schweiz mitten in der Diskussion zur Ehe für alle. Also der Öffnung von der zivilen Ehe von schwulen und lesbischen Pärchen. Das Thema ist aber auch bis jetzt nicht ganz spurlos an der Schweiz vorbeigegangen. Denn 2007 hat man einen eigenen Zivilstand für gleichgeschlechtliche Pärchen eingeführt, die sogenannte eingetragene Partnerschaft. Die ist ähnlich wie die Ehe, aber doch nicht ganz gleich. Und ein paar von den Unterschieden möchte ich jetzt hier kurz aufzeigen. Neben dem symbolischen Unterschied, dass eine eingetragene Partnerschaft eben nicht eine Ehe ist, gibt es auch einige rechtliche Sachen. Erstens ist das zum Beispiel, dass gleichgeschlechtliche Partner und Partnerinnen von Schweizer und Schweizerinnen bis jetzt kein Anrecht auf erleichterte Einbürgerung haben. Ein zweiter Punkt betrifft die Adoption. Ein Ehepaar kann heute ein Kind adoptieren, ein Paar in eingetragener Partnerschaft nicht. Gleichgeschlechtliche Paare dürfen heute nur die lieblichen Kinder von ihren Partnerinnen oder Partnern adoptieren. Und der dritte und letzte Unterschied ist der Zugang zur Fortpflanzungsmedizin. Ein Frauenpaar in eingetragener Partnerschaft hat heute kein Recht auf Samenspende. Ein Ehepaar hingegen darf unter recht strengen Bedingungen eine Samenspende in Anspruch nehmen und dann eben auch die künstliche Befruchtung. Noch 2 Anmerkungen zu dem. Wird eine Samenspende heute in Anspruch genommen, ist das immer mit einem Eintrag ins sogenannte Samenspenderregister verbunden. Denn ein Kind, wo durch Samenspende gezeugt worden ist, darf nach dem 18. Geburtstag erfahren, wer der Samenspender und somit eben auch der biologische Vater von ihm ist. Leihmutterschaft ist in der Schweiz nicht erlaubt. All diese 3 Unterschiede werden von gewissen Kreisen als ungerecht oder sogar diskriminierend empfunden. Und darum hat die GLP-Fraktion in der Eidgenössische Röth eine parlamentarische Initiative eingereicht, mit dem Ziel, die Ehe für alle zu öffnen. Nach einem relativ langwierigen parlamentarischen Prozess ist es dann im Dezember 2020 zu einer Entscheidung gekommen und die Röte haben dem zugestimmt. Damit ist die zivile, also nicht die kirchliche, aber eben die zivile Hochzeit für alle möglich. Und somit sind auch die aufgezählten Unterschiede weg. Gleichgeschlechtliche Paare hätten also Zugang zur erleichterten Einbürgerung, zur Adoption und Frauenpaare auch zur Samenspende. Gegen diesen Plan ist das Referendum ergriffen worden. Und weil genug Unterschriften zustande gekommen sind, stimmen wir am 26. September über die Ehe für alle ab. Wir kommen zu den Startstatements. Herr Ruppen, Sie haben während 1,5 Minuten das Wort.
Vielen Dank. Freue mich sehr, dass ich da sein darf. Und mein Anliegen heute ist eigentlich so ein bisschen, vielleicht in den Worten von Václav Havel, ein Versuch in der Wahrheit zu leben als Gesellschaft. Ich glaube, als Stimmbürgerinnen und Stimmbürger ist es wichtig, dass die Faktenlage und die Hintergründe wirklich klar sind, damit man auch zu einem Urteil kommen kann, wie auch immer dass das Urteil dann wird sein. Und Abstimmung. Und mir sind einfach Sachen aufgefallen, und ich glaube, sind noch wichtig zum Wissen. Behauptungen, die eigentlich ständig geäussert werden. Zum Beispiel, dass Kindeswohl, dass die wissenschaftliche Lage völlig klar ist, dass es keine Rolle spielt. Zwei Mamis, zwei Papi, und so weiter. Verschiedene Familienkonstellationen. Und aus meiner Sicht, also, nachdem ich das so ein bisschen angeschaut habe, sehe ich, dass eigentlich eher das Gegenteil der Fall ist. Denn ein wichtiges Anliegen ist auch Mobbing und Diskriminierung, und das ist auf jeden Fall falsch. Aber die Behauptung, dass das eine der Hauptursachen ist für psychische, also erhöhte psychische Schwierigkeiten, erhöhte Suizidalität und so weiter von LGBT-Leuten, die ist ebenfalls, hat sich herausgestellt, stimmt nicht. Dann auch überhaupt, so wie es verkauft wird, dass es ein Fortschritt ist, soziologisch. Und ich bin Historiker, so von Haus aus, bin so ein Quereinsteiger als Pastor. Und von dem, wenn ich mich so Themen einschaffe, sehe ich einfach, dass es nicht wirklich ein Fortschritt ist, die Richtung um uns her bewegt, und wie wir das Anliegen lösen wollen.
Dankeschön vielmals. Wir kommen jetzt in diesem Fall zum zweiten Startstatement vom Herrn Stolz.
Ja, besten Dank. Es geht eigentlich schlicht um Gleichberechtigung. Es geht um unseren Stellenwert von uns als Menschen in unserer Gesellschaft. Es geht auch um den Stellenwert von unserer Partnerschaften. Und ja, ich will, in guten und in schlechten Zeiten hat genau gleiche Wert für unsere Gesellschaft, ob es jetzt homosexuelle Pärchen sind oder ob heterosexuelle Pärchen sind. Wie es in unserem Kampagnensong so schön heisst, Liebe kennt kein Geschlecht, Liebe ist nie schlecht. Und es gibt keinen Grund für einen liberalen, modernen Staat für eine Ungleichbehandlung. Im Gegenteil, ein liberaler, moderner Staat darf nach Überzeugung von der grossen Mehrheit, auch von den eidgenössischen Räten, die Ehe einer bestimmten Gruppe, zum Beispiel uns, nicht vorenthalten. Und ja, es ist ein Signal, ein sehr klares Signal auch für die Gleichberechtigung von LGBT-Menschen. Wir haben vorher schon gehört, Selbstmordrate, die ist unter jungen Lesben und Schwulen sehr viel höher. Nicht nur, aber auch in der Schweiz. Und es gibt Studien, die belegen das auch, dass dort, wo man die für alle eingeführt hat, die Selbstmordrate zurückgegangen ist. Aber dafür braucht man eigentlich gar keine Studie. Das ist völlig logisch. Wenn der Staat und die Gesellschaft Lesben und Schwule nicht diskriminieren, dann ist es schlichtweg einfacher, wenn man feststellt, dass man anders ist als die grosse Mehrheit. Dass man denen ein einfaches Coming-out hat. Und darum ist das Partnerschaftsgesetz keine Alternative. Es ist ein Zweitklassgesetz schlussendlich. Und es verliert auch niemand so etwas. Und darum hoffe ich auf ein klares Ja von der Schweizer Bevölkerung.
Dankeschön vielmals. Dann kommen wir jetzt zur Debatte. Und ich möchte gerade etwas aufgreifen, was der Herr Stolz gesagt hat. Herr Ruppen, wir sind in einem liberalen, freiheitlichen Staat, oder? Was hat der Staat denn in meiner Beziehung zu suchen? Warum gibt mir der Staat unterschiedliche Rechte, wenn ich in einer anderen Beziehung lebe? Ist das haltbar?
Zum einen, was hat der Staat zu suchen? Ich glaube, dass der Staat durch gewisse Gesetze oder Richtlinien, die er rausgibt, gewisse Sachen, die er unterstützt und nicht unterstützt, Signalwirkungen gibt. Und die Frage ist schon, hat es die traditionelle Ehe, also ein Mann, eine Frau auf eine Lebzeit, mit dem Ziel, in der Regel können Nachwuchs zu zeugen und dann auch aufzuziehen, hat es die verdient, eigentlich so eine spezielle Hervorhebung zu haben und auch Unterstützung. Und meine Ansicht ist klar, ja, auch wenn sich das natürlich anfühlt, ich kann das ein Stück weit nachvollziehen, als eine Zurückstellung von allem anderen. kann ich sehr nachvollziehen. Aber gleiche Recht trifft eigentlich nur zu für Sachen, die auch gleich sind. Und da vergleicht man zwei Sachen, die unterschiedlich sind.
Ist es etwas Unterschiedliches, Herr Stolz?
Nein, es sind zwei Personen, zwei Menschen, die füreinander da sind. Ich habe es vorher schon gesagt, in guten und in schlechten Zeiten. Und wenn die Ehe nur dafür angelegt wäre, nur in Anführungs- und Schlusszeichen Kinder zu bekommen, dann dürfte man heute Leute, die heterosexuelle Paare, die älter sind, nicht mehr erlauben zu heiraten. Ich glaube, das würde keiner wählen, auch nicht das Referendumskomitee. Oder man müsste zuerst schauen, ob überhaupt die beiden, die möchten heiraten, heterosexuell sind, überhaupt Kinder haben wollen. Auch das tut heute keiner und keine fordern. Darum ist das kein Argument. Es geht darum, aus liberaler, aus gesellschaftlicher Sicht, vom Staat her, dass zwei Menschen gerade auch in schlechten Zeiten füreinander da sind, somit auch Gesellschaft die entlasten. Sonst rennen sie nämlich sofort, wenn sie einzeln sind, viel schneller zum Sozialstaat. Diese Beziehung, das füreinander da sein, das soll gleich behandelt werden. Da spielt es keine Rolle, ob es zwei Männer oder zwei Frauen oder ein gemischtes Paar ist.
Ja, jetzt gehen wir doch die Frage eigentlich gerade direkt weiter, oder? Ja. Also sollen ältere Frauen und Männer nicht mehr dürfen heiraten? Sollen Leute, die keine Kinder haben, nicht mehr dürfen heiraten? Sollen uns sollen unfruchtbare Leute nicht mehr dürfen heiraten, Herr Ruppen?
Also wir haben gerade Fußballmeisterschaften gehabt. Und dort ist klar, dass gewisse Teams antreten, die werden nie ein Goal schiessen, oder? Aber wegen dem spielen sie gleich Fußball. Aber es ist etwas anderes, wenn jetzt zum Beispiel das Basketballteam kommt und sagt, ja, wir sind zu wenig repräsentiert da, wir kommen weniger am Fernsehen, wir sind zu ein bisschen zurückgestellt, wir wollen auch, dass wir Fußball heissen. Es ist etwas anderes. Auch wenn nicht alle Goal schiessen, spielen alle Fußball. Aber Männer und Männer werden nie ein Kind können hervorbringen, auch Frauen und Frauen nicht. Und von dem her ist es etwas Unterschiedliches und das hat auch Auswirkungen dann auf eine Familienkonstellation, die man kann zeigen.
Nein, wenn es um Kinder geht, um Förderung von Kindern geht, dann hat unser Staat zu Recht ganz viele Instrumente eingeführt. Das sind Steuerabzüge, das sind Schulen, die finanziert werden, das ist alles richtig. Das geht nicht diskutiert werden. Dort hat man die Instrumente. Mit der Ehe hat das als Rechtsstaat schlichtweg nichts zu tun. Und es hat ehrlich gesagt auch nichts mit Fußballspielen zu tun. Das finde ich noch einen speziellen Begriff. Und es geht ehrlich gesagt auch nicht darum, ob wir am Fernsehen kommen oder nicht. Ich bin schon genug am Fernsehen gekommen, ich brauche das nicht. Sondern es geht darum, ob man akzeptiert, dass ich und mein Mann seit 30 Jahren zusammenleben, füreinander da sind oder eben nicht. Und offensichtlich eben doch noch nicht, zumindest in gewissen Kreisen. Und ich hoffe darauf, dass die Schweizer Bevölkerung klar Ja sagt, auch zu einer Beziehung, wie ich sie führe.
Zudem habe ich gerade vielleicht eine Frage, wenn ich darf. Das wird so als grosses Anliegen dargestellt und ich kann es auch nachvollziehen, ich werde das überhaupt nicht irgendwie im Persönlichen abstreiten, dass das wirklich ein Anliegen ist. Aber wenn man zum Beispiel sieht, dort, wo schon länger Ehe eingeführt worden ist, Amerika und andere Länder, die Nachfrage ist extrem gering. Oder es ist ja schon bereits eine sexuelle Minderheit und unter denen, die die Möglichkeit haben. Und in zum Beispiel Amerika haben sie nicht einmal die registrierte Partnerschaft mehr, also nicht einmal eine andere Option, aber es sind ganz, ganz wenig. Und wieso wird das so stark dann jetzt eigentlich gepusht? Das ist so wichtig für uns, wenn es selbst von der Minderheit nochmal eine Minderheit betrifft, die das wirklich so leben will.
Also was heisst denn selbst Minderheit? Wir bestehen alle aus Minderheiten. Ich glaube, Ihre Konfession am Schluss ist auch eine Minderheit hier in der Schweiz. Mal Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, es spielt gar keine Rolle, ob eine Person das noch hat will oder nicht will. Es geht darum, dass man ihm ein Recht nicht gibt, mit einer Begründung, die sexuelle Orientierung, nicht mehr und nicht weniger. Und um die Gleichbehandlung, der Gleichstand vor dem Rechtsstaat am Schluss, das ist das, was verwehrt wird. Ob dann nachher ein lesbisches oder schwules Pärchen möchte heiraten oder nicht, das ist ihm unbenommen. Genauso wie bei einem Heterosexuellen auch, aber dort wird es nicht verboten.
Also zu dem, wenn ich noch davon eine Frage. Also es gibt ja schon bereits die eintragende Partnerschaft und man kann ja rechtlich dort eigentlich auch die Sachen, die jetzt noch fehlen, kann man ja dort Einträge ergänzen. Wieso braucht es die Institution von der Ehe, dass man die von der Ehe, dass man die dort umdefinieren? Das verstehe ich nicht ganz, weil vor ein paar Jahren hat man gesagt, das ist es jetzt, das ist das, was wir wollen, was wir brauchen und man kann ja allenfalls noch Anpassungen dort machen. Ich verstehe nicht ganz, wieso jetzt der Drang. Also ich habe gerade letztens einen Facebook-Post gehabt, also viele auch von LBGT, die sagen, also die Ehe, das ist ein veraltetes Institut, wieso sollen wir jetzt das noch, wie soll das noch geöffnet werden für uns? Die eintragende Partnerschaft, das ist das Fortschrittlichste, was wir haben. Und das wäre eine Frage, ja, die ich hätte.
Genau, also ich würde die sonst gerade aufnehmen. Und zwar ist es so, dass sogar, Sie sind in der FDP, jetzt die Jungfreisinnigen, also Ihre Jugendpartei, fordert beispielsweise, dass man die Ehe einfach ganz auflöst, weil es ja eben ein bisschen veraltetes Konstrukt ist. man könnte sogar sagen, ein konservatives Konstrukt, das jetzt von Liberalen wie Ihnen verteidigt wird. Wieso tun wir nicht einfach die Ehe ganz abschaffen und somit auch alle gleiche Rechte für alle schaffen? Vielleicht noch einen kleinen Hinweis. So quasi der Vater von der Ehe für alle, der Boris Dittrich, ein Holländer, der war sehr, sehr, sehr lange selber nicht verheiratet gewesen, obwohl er hätte können, einfach wieder genau gefunden hätte, es sei nicht für ihn.
Genau, es geht nicht darum, dass man irgendjemanden in die Ehe zwingt, sondern dass es das Recht darauf gibt. Und wenn politische Gruppierungen, wie der Jungfreisinn zum Beispiel, die Ehe grundsätzlich möchte abschaffen, dann kann man das gerne diskutieren, ob das in der Schweizer Bevölkerung eine Mehrheit findet oder die Unterstützung von Herrn Ruppen, bezweifle ich allerdings. Und darum geht es jetzt nicht um diese Frage, sondern es geht jetzt um die Frage, dass es ein Rechtsinstitut gibt für heterosexuelle Menschen und die dürfen bis währenddem homosexuellen Menschen, Lesben und Schwulen, das Recht tut, verweigern. Und um diesen Grundsatz geht, und wenn man jemandem ein Recht verweigert, dann braucht es einen sehr guten Grund in einem liberalen Rechtsstaat. Da sehen wir, ich, keinen Grund, ob jetzt als FDP-Politiker oder jetzt dann als Co-Präsident von Ehe für alle. Das Partnerschaftsgesetz war ein grosser Fortschritt damals. Ich habe damals schon dafür gekämpft, aber wir haben nie gesagt, dass das der Endstand sollte sein. Wir haben dort, wie das in der Politik normal ist, Kompromiss müssen machen. Das ist ja nichts Neues gewesen. Das hat man immer gewusst. Und jetzt ist halt die nächste Diskussion da. Und wenn ich schon ans Partnerschaftsgesetz erinnert werde, dann sind es die gleichen Kreise, die damals Partnerschaftsgesetz vehement bekämpft haben, weil die Schweiz untergeht nachher, auch moralisch gesehen. Die Schweiz ist nicht untergegangen. Und es wird auch nach einem Ja von René für alle nicht untergehen. Habe ich überhaupt keine Angst. Und Herr Ruppen, ich bin nicht der Meinung grundsätzlich, dass die Ehe ein veraltetes Institut ist. Sonst, wenn es das wäre, dann würde ich tatsächlich nicht unbedingt dafür kämpfen. Es ist unabhängig von der grundsätzlichen Frage, ob man jemandem ein Recht darf entziehen oder nicht. Das Eherecht ist heute sehr modern. Es ist im Gegensatz zum Beispiel in den 70er Jahren. Und darum ist es heute, finde ich, eine attraktive Absicherung für zwei Menschen, die möchten zusammenleben. Dass sie dann noch eine andere Dimension drin haben, eine religiöse, das kann ich sehr gut verstehen drinnen, ihnen auch attestieren, das ist kein Problem. Ist einfach eine andere Dimension, das ist nicht der Teil, um den Medien kämpfen. Wenn man hätte wollen, ob das ist von der Gegenseite, also jetzt auch von ihrer Seite, haben ja nie vorgeschlagen worden, dass man die Ehe insgesamt halt einen anderen Namen gibt, damit sie und ihre Kreise können die Ehe als Namen behalten. Ich glaube, das wäre bei uns dann noch nicht auf Widerstand gestoßen, wie man das noch genannt hätte, aber es wäre dann für alle gewesen. Denn wäre für mich persönlich jetzt rede ich aber nur für mich persönlich, wäre für mich keine Sache gewesen, ist aber nie vorgeschlagen worden.
Ja, also zu dem, ich kann das Anliegen nachvollziehen und sehe ich das richtig, dass da dahinter auch der Wunsch ist, wirklich jetzt weniger einfach nur die rechtliche Gleichstellung, sondern auch eine Akzeptanz, man kann sagen, dann, wenn alle das gleiche Institut haben, und das auch gleich heisst, dann sind wir irgendwo angekommen in der Gesellschaft. Habe ich das richtig verstanden, oder?
Es gibt beide Sachen natürlich. Jetzt in der Vorlage gibt es juristische Verbesserungen gegenüber dem Partnerschaftsgesetz aus unserer Sicht. Aber ja, natürlich, es ist auch der andere Teil. Man kann das in der Gesellschaft angekommen nennen. Es ist im Sinn von einer Gleichbehandlung. Und das ist gerade wichtig, jetzt nicht mehr für mich in meinem Alter, wo ich jetzt drinnen stand, aber für die Jungen ist es auch heute noch sehr schwieriger Coming-out. Und wenn eine Gesellschaft und ein Staat nicht diskriminiert, keine grossen Unterscheidungen macht, dann bin ich fest davon überzeugt, dass es am Schluss denen helfen wird. Coming-out wird immer noch schwierig sein. Das werden wir so schnell nicht wegbekommen, aber es wird helfen.
Wie erklärt sie sich dann, dass in Ländern, wo eben die Ehe schon eingeführt wird, und man kann ja wirklich davon ausgehen, das hat man auch gemessen, dass die Diskriminierung in den letzten 10 Jahren recht gesunken ist. Wie erklärt sie sich dann, dass die Suizidrate, die psychischen Probleme, dass die messbar hochgegangen sind? Das ist eben, also es gibt Leute, zum Beispiel der Ilan Meyer, der hat angefangen mit diesen Studien und eben hat wollen zeigen, dass Diskriminierung wirklich eine entscheidende Rolle spielt. Und er hat selber eingesehen und hat das letztes Jahr auch zusammen mit anderen, dass es eigentlich das Gegenteil passiert. Diskriminierung nimmt ab, aber Problem in der LGBT, also in der Community, nehmen zu. Und wie erklärt sie sich denn das? Also wird wirklich den Leuten geholfen, wenn man jetzt einfach sagt, wir wollen die Ehe jetzt einführen, sodass alle das Gleiche haben, da würde ich ein Fragezeichen setzen, aufgrund einfach von der empirischen Lage.
Wir können jetzt gerne über die Studie diskutieren. Das ist x-mal jetzt schon gemacht worden. Ihre Interpretation von der Studie stimmt halt einfach nicht, wenn man sie ganz liest.
Insgesamt also der Ilan Meyer selber sagt, dass das nicht stimmt. Also der Sexual Minority Stress Theory, und er ist der grösste Verfechter von dem. Und er sagt, es stimmt nicht. Er kann dem nicht mehr länger...
Es gibt ganz unterschiedliche Interpretationen nachher von dieser Studie und unterschiedliche Zitate von seiner Seite. Wir können gerne über solche diskutieren. Ich glaube, für Hörerinnen und Hörer wird es sehr schwierig sein. Es wird am Schluss Behauptung gegen Behauptung sein. Klar ist, dass es Metastudien gibt. Also Metastudien sind Studien, die Studien zusammenfassen, und dort ist es glasklar. Kinder, die in Regenbogenfamilien aufwachsen, wachsen genauso gut und schlecht auf wie in allen anderen heterosexuellen Beziehungen. Genau. Und das ist ja völlig logisch. Viel wichtiger als das Geschlecht von den Eltern, ob es zwei Frauen oder zwei Männer sind, ist, wie viel können sie Zeit investieren, wie viel Liebe können sie investieren, ist das Kind gewollt gewesen, wie viel auch finanzielle Mittel helfen in einer so einer Situation. Das zeigen ganz, 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 ganz viele Studien, dass das die wichtigsten Parameter sind. Und dann gibt's leider auch noch Unglück drinnen, Entwicklungen, wo niemand so etwas dafür kann. Das sind aber die entscheidenden Faktoren für Kindeswohl. Und darum ist es auch ganz klar, dass es auch juristisch jetzt selbstverständlich einem Kind gerade mit einer Samenspende helfen würde, wenn beide Mieter von Anfang an eben als originäre Mieter anerkannt werden und das Risiko nicht eingehen, dass wenn eine verstirbt, dass sie ein Problem hat.
Genau, ich nehme das gerne auf und komme wieder zurück zu der Vorlage, weg von der Studie, weil eben die Studie haben wahrscheinlich die wenigsten Leute gelesen. Sie haben vorher gesagt, Herr Ruppen, wenn man jetzt einfach die rechtlichen Institutionen würde in die eingetragene Partnerschaft übernehmen und das nicht Ehe nennen, fänden Sie das noch gut. Also Adoption und Zugang zur Fortpflanzungsmedizin von gleichgeschlechtlichen Paaren, sind Sie dabei, wenn es einfach nicht innerhalb der Ehe ist?
Nein, also ich würde auch das, ich würde wiederum sagen, dass dort und dort sehe ich das natürlich völlig anders, auch von der Studienlage her. Und das stimmt, also wir können da ellenlang hin und her, aber ich würde es gleich für die wirklich interessiert sind, empfehlen, sich allenfalls genau mit dem auseinandersetzen, weil einfach ein paar Sachen, die man bei all diesen Studien, die eigentlich das Positive hervorheben, wo man kann feststellen, dass praktisch alle, die haben kein Random Sampling. Das heisst, wie sie eigentlich zu den Beispielen, zu den Samples kommen, ist, sie gehen zu LGBT-Gruppen und dann eigentlich sagen, und also das kann man alles zeigen, das ist alles öffentlich, und sagen, wer will da mitmachen, die Studie wird einen Impact haben, und dann meldet sich da Familie. Also es wäre so ein bisschen, wie wenn ich würde so ein bisschen zu den Evangelikalen gehen, zu den Kirchen, Freikirchen, und sagen, okay, wir wollen mal zeigen, wie gut das Kinder aufwachsen bei Familie, Freikirchen, und wer, dass ich dort würde zu den verschiedenen Kirchenorganisationen gehen und sagen, wer will mitmachen. Und dann sind es Selbstdeklarationen, also Selbstaussagen dann von der betroffenen Familie, und sie wissen, das wird einen Impact haben, und sie machen dann Statements dazu, inklusive Kind, und das sind in den allermeisten Fällen sind die positiven Ergebnisse. Wenn man es aber von dem weggeht und so grosse National Random Sampling macht, dann kommt das Gegenteil raus. Und das ist sehr wichtig, und das wird nicht gesagt heute. Das wird nicht gesagt. An den Medien hat man das Mantra immer von dem No Difference, aber es stimmt schlichtweg nicht.
Eben, wie gesagt, ich habe auch nicht alle Studien gelesen und nicht den ganzen Überblick. Was ich aber in allen Studien, die ich angeschaut habe, gesehen habe, ist das, was der Herr Stolz gerade aufgezählt hat, dass die Wichtigkeit von der zeitlichen, von der finanziellen Ressourcen, von der Zuneigung da ist. Und jetzt, ich kann das sehr abbrechen auf ein relativ verkürztes Statement, aber ich möchte Ihnen das trotzdem jetzt schnell in den Kopf werfen. Also wenn jetzt alle Studien zum Schluss kommen, dass Zuwendung, in welcher Form auch immer, wichtig ist. Und Sie sagen, das Geschlecht ist wichtiger. Können Sie das wirklich verantworten? Sagen Sie, Geschlecht ist wichtiger als Zuwendung?
Nein, das sind doch falsche Gegensätze. Geschlecht plus Zuwendung ist das, was es ausmacht. Und das ist ja das, wo zum Beispiel Salins seine Studie 2015, die neueste, 2021 zeigt. Es gibt nur eine, die vergleichbar ist mit seiner Studie vom Umfassenden. Und das ist auch wieder eine, die nicht Random Sampling hat. Seine hat Random Sampling. Und zeigt klar, dass bei verheirateten, gegensätzliche, also Mann-Frau-Paar, die zusammenbleiben, ist die Chance, dass Kinder massive psychologische Probleme entwickeln, etwa 4%. Und das Interessante ist, und das haben auch andere inzwischen festgestellt und bestätigt, ist, dass gleichgeschlechtliche Paare, die zusammenleben, bei denen ist es ungefähr 12%, also dreimal mehr. Und bei denen, die verheiratet sind, ist es viermal mehr, dass schwerwiegende psychische Probleme auftreten. Und das ist interessant. Das heisst, dass es nicht einmal empirisch gesehen ein Benefit ist, dass ein Paar heiratet. Und für das gibt es auch wieder Erklärung, aber es wird zu fest ins Detail gehen. Sondern dass es wirklich so ist, dass sogar die Situation noch verschlimmert, wenn ein Paar heiratet, ein homosexuelles Paar.
Nochmal, wir können ja gerne über einzelne Studien diskutieren. Es wird sehr schwierig sein, weil die Hörerinnen und Hörer das nicht nachvollziehen können. Ich bleibe dabei. Es ist ganz klar, es gibt Metastudien, die haben das gezeigt. Es gibt keine Evidenz, es gibt keinen wissenschaftlichen Hinweis darauf, dass diesen Kindern das schlechter geht. Alle anderen Faktoren, und das sagt einem ja nur schon der gesunde Menschenverstand, sind x-mal wichtiger. Interpretation von Studien ist immer auch, bis zu einem gewissen Grad, auch in der Zwischenzeit merke ich, auch Glückssache. Viel wichtiger am Schluss sind Zeichen, die gesetzt werden, dass es LGBT-Menschen, gerade wenn sie jung sind, im Coming-out sind, dass das schwierig ist. Das muss man mir nicht erzählen, das weiss ich selber. Obwohl ich relativ viel Glück dabei hatte, weil mich da jetzt nicht irgendwie als besonders exponiert anstelle, da haben es andere sehr, sehr, sehr viel schwieriger gehabt. Es bleibt dabei, es wird Ungleichbehandlung, wird immer schlussendlich als diskriminierend angeschaut. Das kann niemand wegdiskutieren. Das wäre umgekehrt, wenn es um andere Sachen geht. Es gibt ja auch Kinder, die darunter leiden, dass sie Sommersprossen haben. Die können auch gecancelt werden. Daran ändert sich primär nichts. Aber wenn natürlich der Staat und die Gesellschaft schon sagt, die und deine Beziehung dann später, die wir anders behandeln, und zwar brauchst du noch ein eigenes Gesetz dafür, aber bitte ja nicht genau gleich, dann muss mir niemand sagen, und dazu brauche ich keine Professoren oder Professorinnen, dass das bei dieser Person, bei diesem Jugendlichen gut ankommt. Hingegen, wenn wir sagen, nein, auch du und deine Partnerin, wenn du denn eine hast oder Partner, wenn ihr dann so weit seid, ihr werdet gleich behandelt, es muss mir niemand sagen, dass das einem Kind schadet.
Genau. Jetzt, ich würde sagen, damit wir nicht über zu viel über Studien reden, machen wir es einfach so. Jedes Mal, wenn jemand das Wort Studie sagt, muss man irgendeinen Franken spenden oder so.
Das ist mir wert, weil es ist wirklich wichtig.
Ja, gehen wir weiter. Es ist ganz egal davon, was wir in der Schweiz da für eine Rechtslage haben und ganz egal, was Studien sagen, ist es einfach ein Fakt, dass eine gleichgeschlechtliche Paar, ich kenne Männer und Frauen Bärli, die einfach ins Ausland gehen und sich zu helfen wissen über Adoption, Fortpflanzungsmedizin in beide Richtungen. Also die Realität ist so, dass gleichgeschlechtliche Bärli Eltern sind in der Schweiz. Das ist einfach so. Und jetzt in der Schweiz haben wir aber sehr gute Rechtsinstitutionen, wo man eben ein Samenspenderregister hat, wo sehr, sehr genau geschaut wird, wer darf überhaupt ein Kind adoptieren, oder? Und was vielleicht ein bisschen quer im Raum steht, ist, dass sie auf diese Kontrolle verzichten, Herr Ruppen, weil die Leute einfach ins Ausland gehen. Das würde doch eigentlich im Sinn...
Also was wäre Benachteiligung, genau? Was wäre Benachteiligung dann im Ausland?
Ja, also zum Beispiel gibt es in der Schweiz eben das Samenspenderregister. Es gibt ein verfassungsmäßiges Recht auf zu wissen, woher man abstammt, oder? Im Ausland ist das nicht garantiert. In der Schweiz ist das garantiert. Die Hürden für eine Adoption sind in der Schweiz rechtlich wirklich extrem hoch. Man muss ein extrem sicheres Umfeld können bieten. Im Ausland ist das vielleicht nicht überall so garantiert. Und das sind ja Faktoren, die man vorher gerade davon kann, was sehr, sehr, sehr wichtig sind für das Kindeswohl, das oft Zitierte. Und die Kontrolle, die der Schweizer Rechtsstaat bietet, auf die verzichten sie doch einfach, wenn sie in der Schweiz nicht Adoption und Samenspende erleben.
Ja, das ist ein interessanter Punkt. Was man da einfach noch berücksichtigen muss, ist, dass wenn man ins Ausland geht, dass man dann illegal handelt. Das heisst, das Argument, wenn ich das richtig verstehe, was Sie sagen, ist, tun wir doch Leute, die illegal handeln, können wir doch dem entgegen, und dass sie nicht mehr illegal handeln, dass das, was bis jetzt als illegal bezeichnet wird, dass man das in der Schweiz kann machen. Und das finde ich eigentlich, das ist nicht wirklich ein Argument aus meiner Sicht, sondern im Moment ist es nicht vorgesehen und es hat auch seine Gründe. Und ich sehe keinen Grund, wieso, dass man das ändern
sollte. Also wenn wir uns nicht einfach an die Realität anpassen?
Ja, kommt darauf an, wo sich die Realität herentwickelt. Und es ist interessant, eben, dass man so sagt, ja, dass unsere Seite immer so von Weltuntergang redet und so. Und das klingt vielleicht manchmal schon ein dramatisch, aber ich glaube, es lohnt sich schon mal herzuschauen, wo wir uns als Gesellschaft herentwickelt. Und da zeigt uns auch ein historischer Blick, dass es eigentlich gar nichts Neues ist, was sich da entwickelt, sondern man hat das schon oft gesehen. Ist zum Beispiel interessant, jemanden, den ich im Literaturstudium gelesen habe, Camille Paglia, das ist eine von der ersten.
Es gibt eine Franken, gell? Das war eine Studie.
Wie?
Das war wieder das Wort Studie, gewesen. Es gibt eine Franken, gell?
Oh, das zählt. Nein, wie gesagt, das ist mir wert, oder? Und ich habe das, sie hat so ein riesen Werk geschrieben, Sexual Personae. Und sie ist durch die ganze Kunstgeschichte, Brorengang, Literaturgeschichte von den frühesten Kulturen, so ein bisschen bis in die Moderne. Und eben, sie war eine von den ersten Professorinnen gewesen, die sich so ein bisschen als lesbisch geoutet hat, als queer. Und hat das Monumentalwerk geschrieben. Und sie kommt zum Schluss dort, dass, wenn sie die Kulturen anschaut, dass jedes Mal, wenn es um Drang da war, Geschlechter aufzuheben. Und das ist ja auch, man sagt, es spielt keine Rolle, ob ein Mann oder eine Frau, spielt keine Rolle, ob Mami oder Papi, das ist alles. Eigentlich, Geschlechter aufzuheben, dass das jedes Mal vorkommt, kurz vor dem Kollaps von einer höher entwickelten Gesellschaft. Und da kann man jetzt schon lächeln und grinsen drüber, aber es ist, ich möchte einfach sagen, der Fortschritt-Mythos, oder? Wir müssen uns der Realität anpassen. Wenn es kein Fortschritt ist, dann würde ich sagen, hey, dann lass uns umkehren oder in eine andere Richtung Fortschritt, aber bitte nicht in die Richtung, wo wir schon bereits sehen, wie es rauskommt.
Es ist Kopf geschüttelt worden auf der anderen Seite, Herr Stolz.
Ja. Ich bin nicht Historiker, aber es interessiert mich sehr, das Thema. Und darum bin ich überhaupt in die Politik gegangen. Die Meier sind nicht untergegangen, weil sie Geschlechterrollen aufgegeben haben. Das Khmerreich ist nicht untergegangen, weil sie das gemacht hätten. Das Römische Reich auch nicht wegen dem. Entschuldigung. Also, das ist ein schwierig.
Symptom. Es ist einfach eine Begleiterscheinung, oder? Ich sage nicht, dass es eine kausale,
Genau. Weiterentwicklung von uns Menschen, wo mehr Autonomie haben, Freiheit haben. Wenn das negativ ist, wie es jetzt gerade tönt hat, okay, dann ist das negativ. Ich bin überzeugt im Gegensatz dazu, dass sich unsere Gesellschaft sehr wohl weiterentwickelt, das Recht von jedem Einzelnen so zu leben, wie er ist. Im Übrigen, ich habe nicht gewählt, schwul zu sein oder nicht. Ich bin einfach. Das ist ein Fortschritt. Und das lasse ich mir ganz sicher nicht nehmen. Und an dem wird unsere Zivilisation garantiert nicht zurückgehen, zugrund gehen tut man dann, wenn man Minderheiten dort unterdrücken, wenn ein repressives Regime aufgebaut wird, um irgendwelche Moralvorstellungen, die man selber hat, versuchen, anderen quasi ins Leben reinregieren und sagen, was sie zu machen haben oder was sie nicht zu machen haben. Ihre Grundfrage war aber eigentlich eine andere gewesen, wegen der Kinder und wegen der Samenspende. Es ist richtig, dass gewisse Samenspenden in der Schweiz nach schweizerischem Recht nicht erlaubt sind, aber wenn man es im Ausland macht und zurückkommt, dann werden die Kinder akzeptiert und darum ist es eben auch nicht illegal. Das stimmt einfach so nicht. Die Kinder werden akzeptiert und werden nach unserem Rechtssystem auch aufgenommen. Und darum wird sich an dieser Situation wird sich mit Ehe für alle, wenn es abgelehnt wurde, auch überhaupt nichts ändern. Das sind Menschen, die möchten gerne unbedingt Kinder haben, weil sie überzeugt sind, dass sie diesen Kindern etwas Wertvolles mitgeben können. Und die werden auch in Zukunft ihren Weg finden. Mit Ehe für alle hingegen ist der Anreiz viel, viel, viel grösser, das auf einer Samenspende unter dem schweizerischen Recht zu machen. Und dann ist gewährleistet, dass das Kind mit 18 kann nachher herausfinden, wer der Samenspender ist. Nicht wer der Vater ist, juristisch gesehen, aber wer der Samenspender ist. Und das ist ganz sicher ein Fortschritt gegenüber den Situationen, die wir vorher hatten.
Wir sind schon relativ lang. Ich möchte aber gerne noch eine Frage an Sie stellen, Herr Stolz. Es ist ja so, dass die Samenspende ist im Moment auch sehr restriktiv geregelt in der Schweiz. Also wenn ein heterosexuelles Paar eine Samenspende möchte, müssen sie nachweisen können, dass das sonst nicht funktioniert, oder? Und darum ist es jetzt, wenn man mit der Ehe für alle die Samenspende auf lesbische Paare ausweitet, ist das zweifelsohne, denke ich, eine Ausweitung von diesem Recht. Und das ist ja ethisch doch nicht ganz einfach. Und können Sie 100% dahinter stehen, hinter dieser Ausweitung von der Samenspende?
Ja. Da habe ich überhaupt kein Problem damit. Natürlich gibt es unterschiedliche juristische Meinungen, wie es man auch bei anderen Sachen unterschiedlich interpretieren kann. Damit ich jetzt einen Franken nicht muss zahlen muss, habe ich jetzt das Wort nicht gesagt. Aber die Mehrheit in der juristischen Lehre schüttet die Meinung, dass die Ausdehnung auch aus juristischer Sicht absolut okay ist.
Und aus ethischer?
Und aus ethischer Sicht, das muss jeder selber mit sich abmachen. Ich kann sehr wohl Personen verstehen, die sagen, Fortpflanzungsmedizin finde ich nicht okay, finde ich aus ethischen, religiösen Überzeugungen grundsätzlich falsch. Und man es für alle verbietet, ist das eine Position, die ich nachvollziehen kann. Wenn man es einfach nur ein gewisses Segment der Bevölkerung will verbieten, dann ist es schlussendlich nichts anderes als eine Diskriminierung.
Also Herr Ruppen, Herr Stolz sagt, entweder für alle zuhören oder für alle verbieten. Sie müssen sich entscheiden. Wie entscheiden Sie?
Also ich würde einfach noch kurz etwas zu dem sagen, wenn wir uns vorstellen, was das bedeutet. Dass jemand erst mit 18 herausfinden kann, wer der Vater ist. Was das genau bedeutet, das heisst nicht, dass man dann die Person treffen kann, sondern man bekommt einen Namen über. Aber wenn es zum Beispiel ein Samenspender da ist, der schon Dutzende von Kindern sozusagen gezeugt hat, dann wird der nicht unbedingt, dass dann die alle mit ihm Kontakt aufnehmen. Also, und was mich einfach stört in dem Ganzen, ist auch von den Medien her, Schweizer Fernsehen, die zeigen all die Stories von Leuten, die in Regenbogenfamilien aufwachsen und dass es okay ist. Aber ich würde gerne die Stories sehen, zum Beispiel von dem Mädchen, wo es 9 bis 13 jedes Mal, wenn ein Flugzeug über die Ohren geflogen ist, also wo bei zwei Müttern gelebt hat und Samenspende, sich gefragt hat, ist echt mein Papi dort drin? Denkt er echt an mich? Und so weiter. Und es gibt über 70 Jahre psychoanalytische Forschung, die einfach in den 70 Jahren auf Zeiten gewischt worden sind, wo gar klar zeigen, dass so Bindungsverletzungen, dass die extrem viel ausmachen. Und das hat auch etwas damit zu tun, das ist eigentlich die Hauptursache von erhöhten Suizid und psychischen Problemen von der Community.
Aber Samenspende für alle oder für niemanden?
Und wenn ich mich entscheiden würde ich sagen, Samenspende für niemanden.
Dankeschön vielmals.
Das finde ich konsequent. Aber das Mädchen, das Sie vorher gesagt haben, das würde sich die Frage, wenn es denn das Mädchen wirklich gibt, stellen, ob es jetzt zwei Mieter sind oder ob es ein gemischtes Paar ist. Wenn das Kind ein Problem damit hat, und das kann ich gut nachvollziehen, dann fragt sich das egal jetzt wie die Konstellation
nicht, wenn sie Mami und Papi hat.
Nein, dann weiss es ja immer noch. Außer sie sagen es dann, wenn das Elternpaar natürlich nicht sagt, dass es durch eine Samenspende kommt, dann hat man aber das Kind angelogen. Ob sie das dann moralisch, ethisch und religiös dann besser finden, ich weiss nicht. Ich fände es sicher nicht besser, wenn man weiss als Kind, dass der Samenspender nicht der Papi ist oder eben halt auch nicht die Mutter ist, die zweite. Das ist ja dort logisch. Dort wird dann nämlich auch weniger gelogen, weil dort kann nicht weniger gelogen, sondern kann gar nicht gelogen werden. Wenn das Kind aber mit dieser Samenspende-Situation ein Problem hat, und das kann ich mir sehr gut vorstellen, dann ist das unabhängig davon, nachher, ob es jetzt ein gemischtes Paar ist oder nicht.
Das nehmen wir gerade als Abschluss von der offenen Debatte, weil wir schon ein bisschen knapp in der Zeit sind. Sie haben aber noch mal Zeit, um kurz antworten und Debatte zusammenfassen aus Ihrer Sicht. Jetzt machen wir nicht 30 Sekunden, machen wir 40 Sekunden, wenn es ein Satz mehr ist, Herr Ruppen.
Mein Schlussstatement, ich glaube einfach, dass im Moment die Lage nicht wirklich präsentiert wird in den Medien und auch die Diskussion, wie sie wirklich ist, auch empirisch. Und ich glaube, es lohnt sich wirklich für die interessiert sind, da genau herzuschauen. Und ich habe das zum Beispiel gemacht, unter anderem mit dem Dr. Salins selber, haben wir ein Video rausgegeben, das hat am Montag rausgekommen von Daniel Option Blog. Und da gehen wir 1,5 Stunden wirklich in Details sein und gehen all die Studien, gehen all die Sachen durch. Und es lohnt sich wirklich herzuschauen, was wirklich die Wahrheit da ist. Weil ich glaube, es ist wirklich wichtig als Gesellschaft, dass wir versuchen, uns nach dem auszurichten, wo auch immer das die Evidenz herführt.
Dankeschön vielmals, Herr Stolz.
Es geht schlichtweg darum, dass Menschen wie ich, die in einer Partnerschaft leben mit ihrem Mann oder zwei Frauen, nicht diskriminiert werden, dass wir die gleichen Rechte haben. Das ist gut für unsere Gesellschaft. Niemals, aber gar niemals verliert etwas in der Schweiz. Im Gegenteil, es ist für die Schweiz auch insgesamt gut. Es tut unserem ganzen Land gut, wenn sie ja sagt. Und darum hoffe ich wirklich, die Schweizer Bevölkerung sagt ja am 26. September zur Ehe für alle.
Dankeschön vielmals für die Debatte, für die beiden Schlussstatements. Ich glaube, es war eine sehr konstruktive Debatte und sehr interessant für unsere Hörerinnen und Hörer. Dankeschön vielmals, dass Sie beide hier an der Universität Basel gekommen sind. Dann bleibt mir nur noch Dankeschön zu sagen, nicht nur an Sie beide, sondern eben auch an die Uni Basel, dass wir hier die Räumlichkeiten dürfen brauchen und an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie uns möchten unterstützen, dann können Sie das natürlich machen, indem Sie beispielsweise unsere Inhalte teilen, aus ihrer Familie weiterschicken, ihren Freunden weiterschicken. Das ist sehr wertvoll für uns. Noch wertvoller ist es, wenn ihr uns auf Spotify zum Beispiel abonniert. Das hilft uns sehr fest. Und das ist jetzt alles gratis gewesen. Wenn ihr uns mit ein bisschen Geld unterstützen wollt, könnt ihr uns das natürlich auch auf unserer Webseite perlusseamt.ch. Ihr findet das natürlich auch auf unseren Social Media Profil. Perlusseamt ist die Produzentin von diesem Podcast. Jetzt bleibt mir nur noch eine einzige Sache zu sagen, und zwar geht am 26. September abstimmen.